Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duhr und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast wollte als Kind Cowboy werden, was er auch bis zum gewissen Grad geschafft hat. Er hatte mit seinen Eltern eine eigene Geheimsprache und war 12 Jahre lang regelmäßig in unseren Wohnzimmern zu Gast. Herzlich willkommen, Florian Odendahl. Nachdem du als Kind Cowboy und Nationalhüter werden wolltest, hast du nach der Schule erstmal für eine Versicherung gearbeitet und bis dann zum Schauspiel. Warum hast du dich fürs Schauspiel entschieden?
Du meinst nach dem Wunsch des Nationaltorhüters und okay, ja. Also ich
glaub, und vor allem nach der Versicherung.
Nach der Versicherung. Ja, ich war ja als Kind, habe ich ja schon musiziert, stand also schon auf der Bühne, durfte Akkordeon lernen, E-Bass, Gitarre. Habe in verschiedenen Bands gespielt und ein Rockstar zu der Zeit. Es gab schon so viele gute, sage ich mal, habe ich mich rausgenommen. Für einen Fußballer war ich zu alt. Also blieb da noch das Schauspiel. Da kam ich dann tatsächlich sehr spät dazu, mit 25. Und warum? Ja, warum? Wie soll ich das sagen? Ich bin in den 80ern aufgewachsen, war ein Fernsehkind. Ich liebte die amerikanischen Serien. Ich liebte Ein Colt für alle Fälle. Ich liebte Bonanza. Diese Knight Rider, diese Serien. Für mich war das einfach die große, weite Welt. Und da wollte ich auch hin. Und drum habe ich den Mut gefasst, als sehr schüchternes Kind, das ich war. Also ich war niemand, der gerne vor Leuten stand, auch als Musiker. Ich war immer sehr zurückhaltend und schüchtern. Habe ich den Mut gefasst, zu sagen, okay, dann mache ich das einfach. Und das ja hat ein bisschen gedauert, aber 99 dann bin ich auf die Schauspielschule, habe diesen festen Job, in dem ich ja auch eine gute Position hatte, ein festes Gehalt, also 14 Gehälter, um genau zu sein, mit, wie heißt es, vermögenswirksamen Leistungen. Ich war total abgesichert und ging aus dieser Sicherheit in einen, ja, mir eigentlich fremden Bereich. Und ja, das hat zwar eine Menge Mut, die ich da gebraucht habe, aber ich habe es jetzt 25 Jahre später nicht bereut.
Du warst ja auch bisher immer sehr, sehr gut im Geschäft. Konntest du immer schon davon leben oder kam das erst ein bisschen später?
Ja, das kam natürlich so mit meinem Fernsehengagement bei Soko München, der ZDF-Krimiserie. Davor war ich eigentlich auch immer gut beschäftigt, aber das Leben in München erfordert dann doch ein gewisses finanzielles Polster. Und ich habe es auch gerne gemacht. Für mich war das nicht nur zum Schritt aus einer Festanstellung ins Schauspiel, sondern ich bin ein LKW gefahren für eine Fernsehproduktion. Ich war Fahrer für Prominente. Ich habe bei Glücksrad eben die Leute gefahren. Ich habe bei Geh aufs Ganze das Tor 1, 2, 3 aufgekurbelt, habe die Autos rein und raus gefahren, habe sie vorher noch geputzt, stand als König Ludwig II. In einem Kanu mit meiner Sissi sozusagen. Es war eine Reise nach Neuschwanstein, die es zu gewinnen gab. Ich habe es alles gemacht, ich habe so genossen, das hätte ich alles nie kennengelernt. Ich wäre von Montag bis Freitag im Büro gesessen und hätte mich gelangweilt und würde wahrscheinlich heute mich noch fragen, Mensch, wann hörst du jetzt da auf, wann kommst du raus? Man muss es halt auch machen.
Und ja, es sind ja auch immer die Dinge, die man nicht getan hat, die am Ende eines Lebens man sich fragt, warum.
Ja.
Und nicht das was man dann getan hat.
Ja, das stimmt. Das sagen tatsächlich viele Sterbende, wenn sie am Ende ihres Lebens sind. Es gibt ja auch, glaube ich, ein ganz bekanntes oder gutes Buch, habe es noch nicht gelesen. Die Dinge, die man nicht gemacht hat, die würde man bereuen, ja. Ja, die Liste ist noch lang. Der Dinge, die ich noch machen möchte.
Was denn?
Ich würde tatsächlich gerne mal eine Weltreise machen, also nicht mit einem Kreuzfahrtschiff, sondern mit Motorrad oder mit einem vernünftigen Auto, dass es aushält.
Also nicht mit deinem Oldtimer.
Nein, um Gottes Willen, nicht mehr schon. Nein, du hast dich gut informiert. Du warst schon in meiner Garage.
Ja, du, ich habe den mir gleich angeguckt, habe ein bisschen poliert, habe ein, zwei Stellen gefunden, die noch so ein bisschen geschraubt.
Ja, ja, vor allem neue Lackierung, links unten an der Türe. Ja, ja, ich weiß schon, da rostet ein bisschen. Da gibt's ja Autos dafür. Ein Freund von mir, Michel Guillaume, auch ein Kollege, der macht das jetzt, der hat sich jetzt einen wunderbaren Land Rover hergerichtet, einen Defender, und wird in einigen Jahren, ich glaube 2, 3 Jahre, hat er gesagt, wird er dann Richtung Osten das Land verlassen und dort noch in die Mongolei und so. Also finde ich super. Also das ist Das ist Leben, das finde ich großartig, wenn man sich die Welt so anschaut.
Muss man sich aber auch leisten können, in irgendeiner Form. Oder bereit sein, große Abstriche zu machen.
Ja, das ist richtig. Er richtet das Auto selber her, das bleibt einem nichts anderes übrig. Und ja.
Will er da drin schlafen, auch in dem Auto dann?
Ja, ich denke, mit Dachzelt funktioniert das. Oder ja, so, das ist Camping mit 4 Rädern. Ich finde es großartig. Also, das steht noch auf meiner Liste.
Okay. Dein erster Berufswunsch war ja, Cowboy zu werden. Und im allerweitesten Sinne, ne? Bist du dem ja auch ein bisschen näher gekommen. Weißt du, worauf ich anspiele?
Du spielst an wahrscheinlich auf meinen Abwurf vom Pferd. Nein, doch nicht?
Nee, aber auf den kommen wir gerne gleich. Warte mal, bevor wir zu dem kommen, worauf ich anspiele. Du bist vom Pferd abgeworfen. Wann, wieso, weshalb, warum? Warum saßt du auf einem Pferd?
Ja, also von diesem Cowboy-Wunsch weißt ja nicht nur du, da wissen ja mehrere Leute. Und bei der Produktion von Soko München war das auch bekannt. Und dann gab es eine Folge, Himmel, Herrgott, Sakrament oder Himmel, Herrgott, Sacramento, so heißt es, war die Folge, der Folgentitel, in der ich als Rechtsmediziner in einem Westerndorf, in einer Westernstadt ermitteln sollte. Und ich habe mich dann auch verliebt in ein Mädel dort und war da auch dann Mitglied in diesem Cowboy-Club. Sowas gibt es ja auch in München, einen Cowboy-Club tatsächlich. Und ja, wir mussten eine Szene drehen. Ich komme aus einem Zelt oben ohne mit einem Bison-Kopf, Helm auf dem Kopf und musste aufs Pferd wenden, weggaloppieren. Das haben Stuntmen gedreht. Eine Stuntfrau, ein Stuntman und ich kam nach dem 15. Mal, nachdem das Pferd es gedreht hatte, eben an diese Stelle, Nahaufnahme, Florian steigt auf, wendet das Pferd, galoppiert los, danke, Stopp, Kamera aus, wunderbar, sehr schön, es war die Probe, jetzt machen wir es nochmal und drehen das Ganze. Und dann ging das Pferd durch.
Ach du Scheiße.
Das Pferd hatte nicht mehr reagiert und ich habe mich aber halten können, bis jemand mir entgegenlief, nachdem ich dachte, so, ich klatsche jetzt dort an die Stallwand. Ich sah sie schon auf mich zu, es war schrecklich. Dann kam ums Eck, das Pferd blieb stehen. Gut, machen wir es nochmal. Flo, du musst nur noch aufsteigen, Pferd wenden, fertig. Gut. Nicht angaloppieren. Ich steige auf, wende das Pferd. Das Pferd galoppiert automatisch an. Es hat es schon 20 Mal gemacht und ich ziehe an den Zügeln und es macht Bam und ich fliege im Humbogen auf die Wiese.
Und der Albtraum eines jeden Aufnahmeleiters, oder?
Schrecklich. Ich war davor schon auf diesem Reitplatz in diesem Club und ich habe das getestet auf dem Platz. Der Regisseur sagte, natürlich kannst du reiten, das sieht man. Du wolltest eigentlich mal Cowboy werden. Sag ich, ja stimmt, darum kann ich das ja auch so gut. Aber in diesem Moment wollte das Pferd nicht so. Und das Erste, das weiß ich noch, was ich sagte zum Kameramann. Alle gucken mich an, waren ganz still. Ich komme da so hin. Sag ich, war die Kamera noch an? Und er so, nein.
Oh nein.
Scheiße, Mann. So, jetzt gehe ich ins Krankenhaus, oder? Ich muss mich checken lassen. Und da bin ich tatsächlich ins Krankenhaus und habe das sicherheitshalber, haben wir alles geprüft, aber nichts gebrochen. Irgendwie stumpfes Bauchtrauma, whatever. Irgendwie so. Und dann wurde weitergedreht, ohne Pferd. Ich habe es überlebt, Gott sei Dank.
Okay, die Szene wurde also umgeschrieben.
Nein, also eine Szene wurde jetzt tatsächlich dann verkürzt. Das Angaloppieren an die romantische Stelle am Wasser wurde nicht gefilmt. Die Pferde waren schon angebunden und es gab einen schönen Dialog dort an dieser Stelle mit den Pferden im Hintergrund. Ärgerlich.
Na, worauf ich ansprach, das war deine Band, Isar Mafia.
Ach so, ja, die Isar Mafia.
Weil da habt ihr ja hin und wieder auch Cowboy-Hüte auf.
Richtig, das
und
ist unser Markenzeichen.
Und seid ein bisschen Cowboy. Und da ist ja in einem Video, in dem einen Video ist ja auch jemand auf dem Pferd geritten.
Stimmt, das war, ja, richtig. Der jemand war ich. Ja, das war eine tolle Arbeit, ja.
Erzähl mal ganz kurz als erstes, was für eine Band das ist. Was für Musik macht ihr? Woher habt ihr Jungs, ihr seid ja zu viert, wie habt ihr euch da kurz kennengelernt und seid auf die Idee gekommen, die du ja jetzt erzählst, diese Art von Musik zu machen? Die ist ja eher, würde ich mal sagen, nischenspeziell.
Ja, das ist Country.
Aufgrund des Dialektes.
Richtig, also wir machen Country, Rock'n'Roll, Rockabilly, das ist die musikalische Richtung, allerdings mit bayerischen Texten. Die ich schreibe oder eben auch übersetze. Wir haben auch ein paar Coversongs, denen ich dann einen bayerischen Text verpasst habe, der aber nichts mit dem Original zu tun hat. Und wir vier kennen uns seit 2010, wobei wir jetzt nicht mehr in dieser Besetzung sind, die wir uns damals kennengelernt haben. Und tatsächlich hat mich der Komponist auch wieder von Soko München auf die Idee gebracht, der nämlich sagte, pass mal auf, der Doc spielt in einem Trachtenverein mit einer Band und schreibt doch mal irgendeinen Text zu einem Country-Song. Und dann habe ich daraus die Band kreiert und auch eben den Lederhosen Cowboy Blues, so heißt der Song. Und das fand ich großartig, sowas wollte ich eigentlich immer machen, aber dann hast du hier zu tun und da. Und dann hatte ich schon so viele Bands, die in den Bach runtergegangen sind. Und das ist immer viel Arbeit auch. Das kommt nicht von ungefähr. Und wenn eine Band wie Rolling Stones schon seit über 50 Jahren zusammen ist, dann ist es eine große Leistung. Und ja, uns gibt es jetzt seit 2010. Ist auch nicht so schlecht. Und ja, unser Auftrittsoutfit sind Anzüge, schwarze Anzüge, weißes Hemd, schwarze Krawatte. Daher der Name Mafia. Aber der Cowboy muss mit. Und Lederhosen Cowboy, so ist eigentlich der Titelsong, der erste Song, den wir gemacht haben. Da ist dann so ein Cowboy-Hut eigentlich ganz gut. Also das ist so die optische Mischung.
Aber du siehst, ne? Deine Kindheitsträume ziehen sich durch dein Leben.
Ja, man
Leben.
Muss es einfach machen. Ja, es ist ja auch, man darf nicht immer vergleichen, was machen andere oder so. Man muss einfach seinen eigenen Weg finden.
Ja, und Nationaltorhüter, ich würde mal sagen, wenn man das jetzt sehr weit stretcht und dehnt, bist du dem Traum zumindest, würde ich mal sagen, 30 Meter nahe gekommen, als ihr im Stadion gespielt habt, im Fußballstadion.
Das stimmt, das
als
stimmt.
Als Band. Das heißt, das Tor war ja schon quasi fast in der Nähe.
Wir standen, wir haben ein Lied geschrieben, das heißt Mir san Blau. Ein Lied, das den TSV 1860 München, das ist mein Verein, dessen Fan ich bin, gewidmet ist, dieses Lied. Und da standen wir tatsächlich in Allianz Arena, damals noch, 2014, glaube ich, ja, vor der Westkurve. Oder war das damals die Westkurve? Westkurve heißt es jetzt im Grünwalder Stadion. Dort ist es wahrscheinlich die andere Kurve. Nordkurve war es, genau. Jedenfalls vor den Fans der Westkurve und haben da unser Lied gespielt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren 28.000 Zuseher im Stadion. Das ist schon fett. Und da standen wir dann später nochmal und dann auch nochmal im Grünwalder Stadion. Und ja, das Lied hat es auf den Sampler geschafft und es wird jeden Spieltag im Stadion eigentlich gespielt.
Oh, wie interessant.
Die Fans hören das und dann freut man sich.
Tantiemenmäßig freut man sich doch sicherlich auch ein bisschen,
ja,
oder?
Das ist
jetzt noch nicht ein Weihnachtssong wie von Wham, Last Christmas, wo den Hinterbliebenen, weiß ich nicht, die nächsten Jahrhunderte wahrscheinlich noch die Tantiemen das Leben versüßen. Aber merken.
Sagen wir mal so, wenn die 60er gut spielen.
Ja.
Dann wird das Lied häufig gespielt und gestreamt. Das kann man tatsächlich wirklich stückzahlenmäßig ablesen. Und wenn die wieder mal Scheiße spielen, dann ist es nicht so dolle.
Ja, das heißt, du hast ein persönliches Interesse daran, dass die richtig durchstarten, die Jungs jetzt mal.
Ja, natürlich. Ja, ne? Aber auch aus sportlichem Interesse natürlich. Und sag mal so, wenn du aufs Geld ansprichst, die Tantiemen, wahrscheinlich ist es der Mitgliedsbeitrag.
Ja, den du dann zahlst, ne?
Den ich jährlich zahle, ja.
Bist du schon, seitdem du ein Kind bist, Fan von dem Verein oder kam das erst im Erwachsenenwerdenden
Alter? Das kam tatsächlich ein Stück später. Ich war ja, also mein Großvater, der mich immer zu dem FC Bayern Trainingsplatz in die Säbener Straße mitgenommen hat, war, wie ich später nach seinem Tod erfahren habe, eigentlich 60er-Fan.
Was?
Und es ist unfassbar. So wie mein anderer Opa, der auch immer in der Westkurve stand mit seinem Regenschirm, mit seinem Grünen, den ich heute noch habe. Und das war spannend, aber er war schon tot, als ich 4 war, der 60er Opa. Und der versteckte 60er Opa ist mit mir immer zu Bayern gegangen. Und die waren natürlich damals schon sehr erfolgreich. Und da war ich ja im Fußballgeschehen, war ja auch selbst Torwart. Und später kam dann raus, dass der eigentlich auch 60er-Fan war und alle Spieler kannte, diese ganzen alten Meisterschaftsspieler und so weiter.
Darum bist du 60er-Fan geworden, weil du es gefühlt hast durch deine Großväter?
Ja, wahrscheinlich ist es.
Indirekt. Das heißt, mit dem Großvater, mit dem du auch also der versteckte 60er-Fan, ja. Ist das der Großvater, der gehörlose Großvater?
Nein, das war der andere.
Das war der andere.
Das war der andere, der leider verstarb, als ich 3-4 Jahre alt war.
Genau, aber deine Großmutter, also seine Ehefrau, war ja auch gehörlos, richtig?
Richtig, ja. Also die Eltern meiner Mutter waren beide
genau,
gehörlos.
Genau, das heißt, deine Mutter ist mit gehörlosen Eltern aufgewachsen.
Das ist richtig, ja.
Okay, da müsste ich natürlich, jetzt hätte ich wahnsinnig viele Fragen an deine Mutter, die leider aber ja, auch diese Fragen nicht mehr beantworten kann.
Nein, ist leider verstorben. Letztlich,
aber für dich, wenn du jetzt, du bist ja auch mit deinen Großeltern aufgewachsen, wahrscheinlich dann mit deiner Großmutter hattest du dann ja länger Kontakt, die war länger da. Und du hast die Gebärdensprache ja auch gerne mit, zumindest mit deiner Mutter als Geheimsprache gemacht. Konnte dein Vater eigentlich auch Gebärdensprache?
Ja, natürlich.
Also, natürlich. Also,
ja, gut, ja.
Wenn mein Ehemann Gebärdensprache könnte, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, mein Mann spricht eine zweite Fremdsprache. Also ich spreche die nicht, seine
Fremdsprache. Ist ja Learning by Doing. Also mein Vater hat sich für meine Mutter entschieden, somit auch für ihre Eltern. Und hat es natürlich vor mir gelernt, da ich erst viel später auf die Welt kam. Also, wir können das und wir haben das auch so in einer, sagen wir, Runde, wenn wir uns verständigen wollten, dann haben wir immer so ein paar kleine Gebärden losgelassen und dann haben wir uns sehr amüsiert und uns hat keiner verstanden. Das konnte man ganz geheim machen, ohne dass es irgendeiner gemerkt hat. Ja.
Das muss doch ein tolles Gefühl gewesen sein, oder? Wenn man eine Geheimsprache mit seinen eigenen Eltern und auch seiner Großmutter hatte.
Das ist großartig, ja.
Das ist doch wirklich ein sehr verbindendes Gefühl.
Ja, und wir haben uns immer sehr amüsiert darüber. Das,
Hast du eigentlich jemals darüber nachgedacht oder wurde es dir nahegelegt, Dolmetscher für Gebärdensprache zu werden? Sicherer Einnahmequelle, das sind ja, die sind ja sehr gefragt und auch gut bezahlt, muss man ganz klar sagen.
Und ich hatte vor einigen Jahren hier in Hamburg eine Dame kennengelernt und auch in Vorbereitung für eine Fernsehgeschichte tatsächlich. Ja, aber das wäre nicht der Grund. Wenn wäre es der Grund zu sagen, ich trage ein Erbe weiter, das ich so in meiner Familie eben habe. Das wäre der einzige Grund oder der erste Grund. Eigentlich eine gute Idee.
Ja, vor allem, also was mich ja sehr beeindruckt hat, ich meine, ich kenne deine Großeltern gar nicht. Und ich kenne deine Mutter nicht. Ich kenne ja nur das Produkt, also dich. Und für mich ist, deine Großeltern sind ja beide nicht gehörlos geboren.
Richtig.
Sondern dein Großvater, wenn ich das richtig gelesen habe, ist durch einen Sturz gehörlos geworden und deine Großmutter durch eine Mittelohrentzündung, die schiefgelaufen, also gesundheitlich. Ja. Und beide im Kindesalter aber schon. Meinst du, dass das deine Mutter durch die Gehörlosigkeit ihrer Eltern und auch dich in der Erziehung irgendwie hat anders auf die Welt blicken lassen, auch für Dinge, die passieren können und was man aus den Dingen macht, die passieren?
Ja, auf alle Fälle. Wenn ich jetzt meine Großmutter nehme, die 1912 geboren ist, eines von 7 Geschwistern auf einem Bauernhof in Österreich, heute betrachtet, nirgendwo, und die dann auch später, also echt hart gearbeitet hat, eine Tochter verloren hat und so weiter und die Kriegswirren mitgemacht hat. Das ist ein hartes Leben gewesen. Dann hat sie später noch einen Schlaganfall gehabt und die hat aber nie, die hat sich nie beschwert über irgendwas, außer wenn es geregnet hat. Das war das Schlimmste, wenn es geregnet hat, aber über sonst hat sich nichts beschwert. Und alle Tiere taten ihr immer leid, weil die Meinung war, die Tiere haben immer Hunger. Und ich hatte auch immer Hunger, darum habe ich immer Schokopudding bekommen. Bin ich jetzt sehr ehrlich. Durch sie wurde ich Schokopudding-süchtig.
Bist du es immer noch?
Ich bin es immer noch, natürlich. Oh. Ja. Das ist, aber ich
sieht man dir aber nicht an.
Ja, ab und an ein paar Liegestütze. und das ist, also das ist das Bewundernswerte, wenn man so einen Menschen kennt und weiß, wie sein Leben verlaufen ist, dann zu sehen, dass der sich eigentlich nicht beschwert hat, das ist großartig. Und dann kann man sich mal in die eigene Nase fassen, über welche Lappalien man sich selbst im Leben so aufregt und echauffiert. Das ist eigentlich verschwendete Zeit und Energie.
Ja. Nochmal den Bogen zurückgespannt zu deiner Band und wo du sagtest, dass du die Songtexte selber schreibst oder halt neu interpretierst. In welchen Momenten kamen dir bisher die besten Songtexte?
Das ist total unterschiedlich tatsächlich. Beim Autofahren, dann bin ich schon einige Male rechts rangefahren, habe das schnell in meinen Notizen eingesprochen, das Diktiergerät. Das hat das Problem natürlich, dass dieses Gerät nicht bayerisch spricht. Das heißt, es ist sehr aufwendig, diese Worte wieder zu korrigieren manuell.
Ach so, du hast also, dieses Wort zu Text diese, gemacht?
Ja, natürlich. Also,
ich diktiere immer nur rein, Sprachnachricht-mäßig.
Ja, ja, ich weiß, okay, ja, ich mache es bei den Notizen dann. Mhm. Ich brauche das dann schriftlich, weil ich dann schon den Reim in die Reihenfolge bringe.
Ah, ja.
Und, aber das ist sehr aufwendig. Wie gesagt, man muss immer korrigieren.
Gibt es das mittlerweile nicht? So eine bayerische Spracherkennung und umschreiben? Das
müsste man erfinden.
Gibt es dann bestimmt schon. Egal, Entschuldige.
Müsste man eigentlich erfinden.
Also beim Autofahren und dann?
Beim Autofahren, mein Gott, das kann auch vorm Fernseher sein. Und das kann sein, wenn du mal mit der Gitarre da sitzt. Aber das ist dann so erzwungen. Da klappt es eigentlich nur, wenn du schon eine Struktur hast. Dass dir ein paar Lines fehlen und dann spielst du eine Sache 10, 20, 30 Mal. Auf. Ah ja, jetzt kommt die Line, das ist es. Und dann hast du die fehlende Line einfach so, die fällt sie dir ein. Also von daher gibt es da keine Regel.
Hast du denn, über welche Inhalte schreibst du denn gerne? Also über Emotionen, die du gefühlt hast, über abstrakte Themen, über was sind so die Texte?
Naja, wenn man den Lederhosen-Cowboy-Blues nimmt, dann ist es ja praktisch eine inoffizielle Bayern-Hymne. Eine Lobeshymne auf das schöne Bayern und meine Heimatstadt München. Dann gibt es das Lied Unter der Wittelsbacher Brücken. Die Wittelsbacher Brücke, die ist sehr bekannt oder war sehr bekannt durch Obdachlose, die dort gewohnt haben. Die Brücke ist sehr breit. Die Isar, das auch so jetzt im Moment, ist sehr weit weg und da kann man gut wohnen und schlafen. Und in diesem Lied geht es eben einfach darum, um jemanden, der alles hatte, vom Porsche über einen Job, über eine Familie und dann dort landet. Und ja, das ist auch nochmal so eine Warnung vielleicht an sich selbst oder eine Prognose, die hoffentlich nie eintritt. Sowas, das hat mich beschäftigt. Ich kenne ja die Menschen oder ich sehe sie ja jeden Tag und die gehören ja auch zum Stadtbild oder zu meiner Gegend, auch in der ich wohne. Und das kann jedem passieren. Und ich kenne auch Leute tatsächlich, die kurz vor dem totalen Absturz waren, obwohl sie sehr erfolgreich waren. Und da hat Alkohol keine Rolle gespielt. Das ist das Spannende.
Also kein klassischer Schubladenabsturz, wie man sich vorstellen könnte.
Eher, wenn man jemanden verliert, durch Tod oder durch eine Trennung. Das ist ein viel eklatanterer Punkt bei diesen Menschen, bei vielen Menschen.
Kommt daher auch dein soziales Engagement? Also du bist ja in diesem Charity-Golf-Club, die wiederum sehr viel Geld erspielt haben für die Tafel Bayern.
Zum Beispiel.
Die zum Beispiel auch dann halt für viele zugutekommt, unter anderem jetzt Obdachlosen, aber auch vielen anderen Menschen, die sich ganz gewisse Dinge nicht mehr leisten können.
Ja, oder für SOS-Kinderdörfer und so weiter. Ja, man kommt ja da einfach so rein. Man hat dann bekannte Schauspieler, Michael Roll zum Beispiel, der hat mich da reingebracht, sagt, du pass mal auf, ich bin bei den Eagles, magst mal vorbeischauen, du spielst ja auch Golf. Ich sage, danke für das Kompliment, ich ist zwar nicht wirklich Golf, was ich spiele, aber es macht mir Freude und ich bin draußen, aber ich schaue mir das mal an und klar, da war ich sofort dabei. Wenn du mit deiner Anwesenheit, mit deiner Präsenz in den Medien helfen kannst, das ist ja ein leichtes. Und sich dafür einzusetzen und auch Zeit dafür aufzuwenden, das muss einfach drin sein. Das ist das, was man zurückgeben muss, finde ich.
Du hast 12 Jahre lang als Rechtsmediziner für die Soko München gespielt. Und wie und wann hast du davon erfahren, dass die Serie eingestellt wurde?
Das war 2019, glaube ich, im August. Ich habe am Mittwoch noch gedreht und am Freitag kam der Anruf der Junior-Producerin und sie sagte unter Tränen, Florian, ich muss dir was sagen, aber ich habe schon gewusst, irgendwie habe ich das gespürt, dass das passieren wird. Das waren Anzeichen, die gab es einfach schon, ohne da jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und das war am Telefon, ja. Und dann habe ich aber sofort den Hebel umgelegt und dachte mir, dann ist es halt so, das gehört dazu. Ein Vertrag wurde nicht verlängert und ich bin selbst meines Glückes Schmied und ich lasse mich da jetzt nicht abbringen. Ich bin Schauspieler und tatsächlich kam im September kurz darauf ein Theaterangebot schon hereingeflattert. 4 Sternstunden war das zusammen mit Günther Maria Halmer, mit Janine Hartwig und Daria Trenkwalder und das war, ja, da ging es dann weiter und das war nach 12 Jahren das erste Mal wieder, dass ich auf der Bühne stand. Und da hatte ich auch Schiss, muss ich zugeben, ein bisschen. Aber irgendwie war es dann wie immer. Ja, man macht es einfach und es macht große Freude. War ich sehr dankbar. Also es war natürlich dann mein lachendes Auge bei dieser Sache. Wobei wir sehr verbunden waren miteinander. Wir waren wie eine Familie. Ähnlich wie jetzt auch hier bei diesem Ensemble. Wir sind ja fast verheiratet, muss man sagen, seit einem halben Jahr. Und das haben wir sehr genossen in München, bei der Soko München.
Die Soko München wurde ja allgemein eingestellt?
Ja.
Gesamt, ne?
Ja.
Genau, weil das in der Soko Hamburg ja auch passiert.
Die ja,
Soko
ja,
Hamburg,
richtig,
also
richtig.
Die Soko Hamburg ist auch eingestellt worden.
Ja, ich glaube, die haben damals, wir hatten ja eigentlich 25 Folgen produziert im Jahr, und da waren es nur noch 20. Und dafür hat man gesagt, wir machen Soko Potsdam und Soko Hamburg und schau mal, was die Leute so wollen. Und dann musste auch wahrscheinlich aufgrund einer Interessens- oder Quotensache musste Soko Hamburg auch die Segel streichen. Man muss sagen, Soko München hatte bis zum Schluss super Quoten, zwischen 16% und 18%, teilweise mehr. Und es waren zwischen 3,2 und 4,2 Millionen Zuseher jede Woche. Das ist schon toll. Also wegen Erfolgs geschlossen, kann man sagen.
Haben dich die Leute denn dann auch viel auf der Straße in München erkannt? Also ich meine, die Soko München, also...
Ja, schon.
Wurdest du viel angesprochen oder hielt sich das eigentlich vornehm zurück?
Ich wurde schon viel angesprochen. Mit Grüß Gott, Herr Doktor, heute keine Leiche. Sag ich, na, heute nicht, heute habe ich Urlaub. Es kam schon sehr oft vor. Aber immer sehr freundlich, immer sehr höflich. Also nichts Aufdringliches, muss ich sagen. Das Gott sei Dank nicht.
Auch Heiratsanträge? Oder sind die erspart geblieben als Doktor? Weil ich dachte mir, vielleicht kommt so eine Frau und sagt, ach Herr Doktor, also brauchen Sie nicht noch eine Frau?
Ja, sowas kommt ja dann meist schriftlich.
Also ach, das kommt dann schriftlich?
Ja, das ist ja dann immer so auf Social Media. Da gibt es sowas dann schon.
Ach, ehrlich?
Und Telefonnummern, ja.
Oh, interessant.
Ja, ich würde es auch machen. Also ich würde es auch tun, wenn ich mich in jemanden verlieben würde oder verknallen würde und ich hätte eine Möglichkeit, ihm irgendwie zu schreiben.
Natürlich.
Warum nicht?
Ja, also das ist ja auch Realität und ich wollte gerade sagen Wahnsinn, aber es ist ja Realität und Traum sind ja auch sehr dicht beieinander, wenn man Fernsehen guckt und dann, wenn derjenige sich...
Ja, nicht vergessen, du kommst da einmal die Woche ins Wohnzimmer der Leute.
Ja, ja.
Die denken, du gehörst da rein.
Ja.
Ja, hier ist ein Foto vom Opa, hier steht der Fernseher, das ist der Kopf vom Odendahl und daneben sitzt die Oma, so, und das ist Family. Aber dass es eigentlich nur Fake ist, wissen die wenigsten.
Ja, das
oder
ist das.
Verstehen die wenigsten dann und haben das Gefühl, dich anfassen zu dürfen und du bist Teil ihrer Family. Das ist spannend.
Das ist ja auch immer das Spannende, wenn man da jetzt biologisch drauf guckt, dass das Gehirn oder der Körper ja nicht unterscheiden kann zwischen Realität und Imagination. Also du kannst durch Imagination dieselben Dinge in deinem Körper chemisch hervorrufen, wie durch etwas, was du siehst, real.
Ja.
Also du kannst sozusagen auch durch bloße Vorstellung dir ein Traumata aneignen.
Das stimmt. Das nennt sich Sense Memory, ist auch eine Schauspieltechnik. Du kannst dir die Umstände imaginieren, eine kalte Umgebung, vielleicht eine noch, die dich persönlich mal angesprochen hat, als du, was weiß ich, im kaltesten Winter irgendwie aus dem Auto raus musstest wegen der Panne, wie auch immer. Und dann kannst du dir da eine Kälte aneignen, allein durch die Imagination. Das ist spannend. Hitze genauso, Schärfe. Wir haben das geübt damals auf der Schauspielschule mit Burkhard Kosminski, das war unser Trainer. Kennst du jetzt wahrscheinlich, Intendant im Schauspiel Stuttgart. Das war unser Method Acting Trainer und das war ein Teil davon, Sense Memory.
Ja, siehst du? Ja, darum finde ich das ja auch nachvollziehbar, dass Leute eine Rolle im Fernsehen sehen und dann so diese Dinge, die Charaktereigenschaften dieser Person so toll finden und so verinnerlichen, dass tatsächlich in denen ein echtes Gefühl entsteht. Was man natürlich jetzt, wenn man jetzt vom Fach ist, außen drauf guckt und sagt, naja gut, also ich meine, das hat natürlich mit der echten Person überhaupt nichts zu tun und Vorsicht und so. Aber ich habe dafür größtes Verständnis, dass das Menschen passieren kann, dass sie da jemanden sehen, jemand Attraktives, der dann auch eloquent daherredet und auch noch witzig ist, sarkastisch und so dann, also Ich habe da vollstes Verständnis für.
Ja, das heißt, man hat alles richtig gemacht eigentlich. Um das geht es ja auch, dass sich die Leute mit einem identifizieren oder das nachvollziehen können, was du da so treibst und was die Figur bewegt. Und ja, das ist schön, wenn das so ankommt.
Wie war denn der allerletzte Drehtag bei der Soko München? Dein letzter Drehtag?
Nach dem Serienaus gab es ja noch einen Film, von dem wir aber erst 2-3 Monate später erfahren haben, dass er gemacht wird. Mhm. Aber jetzt dieses Serienaus, ich hatte ja nach dieser Verkündung noch einige Drehtage. Das war schon sehr speziell. Ich habe mit Gerd Silberbauer meine letzte Szene gehabt. Das war auch so eine kleine Abschiedsszene, tatsächlich innerhalb der Folge. Das weiß ich noch, es war in der Rechtsmedizin. Und wir hatten so viel Spaß in diesem Raum. Das muss man sich ja vorstellen. Ich habe, glaube ich, 280, 290 Folgen gemacht. Und bis auf 3 oder 4 mit dem Gerd Silberbauer zusammen. Und wir sind auch privat befreundet seit dieser Zeit. Und da passiert ja so vieles in so einem Raum über die Jahre. Es ist ja so viel Emotion oder Humor vor allem. Und dann weißt du, so diese Constellation gibt es nicht mehr an diesem Ort. Und wahrscheinlich auch nicht mehr woanders, ja. Aber so ist das Leben, das muss man lernen, dass man das eben dann, ja, gehen lässt. Und von da, es war echt, wir hatten schon ein bisschen Wasser in den Augen, muss man sagen. Man muss aufpassen, das ist dann sentimental und das hat dann nichts mit der Szene zu tun. Aber wir haben es gespürt und das war ein schöner Moment. Trotz aller Traurigkeit, es war ein schöner Moment.
Aufgrund deiner Soko-Rolle hast du bei einer Lesung aus dem Buch Verderben von Josef Wilfling die Frage gestellt, sozusagen, also daraus vorgetragen, dort wurde die Frage gestellt, was wäre wohl, wenn wir Menschen nicht lügen könnten, wenn es uns in die Wiege gelegt worden wäre, immer die Wahrheit sagen zu müssen? Gäbe es uns überhaupt noch? Was meinst du, gäbe es uns noch, wenn wir nicht, gar nicht lügen könnten?
Boah, das ist super philosophisch.
Ja.
Wenn wir nicht lügen könnten.
Genau.
Ich glaube, es gäbe uns anders. Nicht lügen. Man wäre immer ehrlich. Wäre das schön? Das wäre doch schön eigentlich. Eigentlich wäre das schön.
Man hat ja auch noch die geheime Option, also zumindest ist das meine Prämisse, sage die Wahrheit oder zumindest lüge nicht. Was ja beinhaltet, dass man ja auch durch nichts sagen oder etwas anders formulieren ja nicht unbedingt, also das
ich
sagt, was
sagen,
man denkt.
Ich weiß, was du sagen willst. Ich sage, es ist trotzdem gelogen. Es ist dann trotzdem gelogen. Die Seele ist die Frage. Lügen die Worte oder lügt die Seele? Und ich glaube, man muss auf die Seele gehen. Und wenn die Seele nicht lügen könnte, ich glaube, es wäre großartig.
Die Frage ist, gibt es uns dann noch? Das würde mich wahnsinnig interessieren.
Es gäbe nur reine Seelen.
Du meinst, alle anderen wären tot?
Nein, es gäbe nur reine Seelen.
Gegenseitig ausgelöscht.
Wenn das so wäre, was es nicht gäbe, wäre das Drama. Es gäbe kein Theater, es gäbe keine fiktionale Projektionsfläche, es gäbe keinen Film, kein Fernsehen, nothing.
Ja, meinst du nicht?
Bin ich so ganz happy.
Ist es nicht, aber ist das denn Lüge, wenn man, weil das ist ja keine Lüge, weil du spielst ja bewusst den Leuten was vor. Also die Leute wissen ja, dass das, was du denen vorträgst, nicht real ist. Und somit wäre das für mich keine Lüge in diesem Sinne. Die Lüge ist ja quasi etwas, wenn vorher jemand die Wahrheit gedacht hat und das Gegenteil sagt.
Ich beziehe es auf den Stoff, nicht auf das Spiel.
Ach so, meinst du?
Ich beziehe es auf die Stoffe, die es ja so interessant machen.
Ja, stimmt.
Dann gäbe es uns nicht, weil wir,
ja,
das geht ja um, es geht um Verrat, es geht um Betrug, es geht um Lüge, es geht um vielleicht auch Missverständnis, aneinander vorbeigeredet. Das ist es. Also die,
ja, die Inhalte gäbe es nicht mehr.
Wenn es die Inhalte nicht gäbe, was willst du dann zeigen?
Vielleicht
langweilig. Glaub ich. Das ist blöd, wir würden uns wegrationalisieren. Lassen wir das. Ziehst du die Frage zurück?
Ich ziehe hiermit die Frage zurück und sage, Gott sei Dank können wir lügen,
ja,
weil sonst wären wir im Boulevardtheater arbeitslos.
Ja.
Denn wir müssen es einfach so haben, dass die eine Person die andere anlügt oder etwas sagt, was er gar nicht sagen möchte, damit daraus der Witz entsteht.
Ja. Also, das ist ja der Witz auch in unserem Stück Weiße Turnschuhe.
Genau.
Es geht ja darum.
Oh Gott, wie fürchterlich das Stück wäre, wenn man nicht lügen könnte. Aber eigentlich müssten wir mal eine Version, eine nicht lügen, aber die wäre sehr kurz, das wären dann 5 Sätze.
Ja.
Sie also wollen gut, Geld?
Ja, bis Kai auftritt.
Ja, so. Dein Auftritt wäre
oder
dann noch.
Kai. Ich könnte noch spielen, aber ne?
Du
Rest
kannst das,
dann
genau, dich schaffen wir noch, die Szene mit dir und
Jochen. Und Kai und sagt 3 Sätze und dann war's das. Und ich lerne, kann gleich an die Bar gehen und sich ein Bier bestellen.
Ja, spätestens, wenn dann Simone reinkommt, also Simone Pfennig mit ihrer als Rolle und dann fragt, ah, sie sind gebrechlich. Ja, oder wäre das Stück zu Ende, ja. Ne? Würde er sagen, nö.
Okay, ich mache mal die Kerze. Mit Hula Hoop.
Genau. Und schon wäre es vorbei.
Ja.
Ja gut, wir einigen uns also darauf, Lügen ist nicht immer nur schlecht. Es gibt auch Abfallprodukte von der Lüge, von denen andere sehr profitieren.
So ist es.
Ich danke dir herzlich fürs Gespräch.
Ja, ich danke dir.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.